Damit ich hier oben ein bisschen ankomme, habe ich mir überlegt, ich könnte wie Urs mal zuerst einen Witz erzählen. Aber meine Witze finde nur ich lustig, darum lasse ich das, glaube ich, besser. He? Und damit ihr nicht immer nur mich anschaut, habe ich eine PowerPoint vorbereitet, dann bin ich auch nicht so ganz im Mittelpunkt, dann könnt ihr da ein bisschen gucken, schauen wir, wie das geht. Miriam und Marc haben gesagt, ich soll mir einfach eine Geschichte aussuchen, die mit Jesus zu tun hat, und ich wusste dann relativ schnell, welche Geschichte ich nehmen will, und ihr werdet dann schon auch rausfinden, warum. Es ist eine Geschichte, über die haben wir schon was gehört, vor etwa 2, 2,5 Jahren, und ich glaube, es macht nichts, wenn wir das nochmal wieder aufgreifen und anschauen. Und ich freue mich schon darauf, wenn das für einige von euch nicht nur eine Geschichte bleibt heute Morgen, sondern ja, ihr irgendwas mitnehmen könnt. Ich möchte mit euch mal gucken, wo wir uns geografisch befinden. Muss ich da noch einschalten? Wir sind in Israel, Mittelmeerraum, und befinden uns am See Genezareth. Jetzt kann ich da noch leuchten. Genau, See Genezareth. Und da habe ich es euch noch ein bisschen vergrößert hier drüben. Über den See Genezareth, einfach so interessante Hintergrundinfos, die man nicht unbedingt wissen muss, aber ich mache das gerne. Ich habe viel unnützes Wissen, manchmal kann ich ein bisschen blöffen damit. Also, genau, könnt ihr dann vielleicht auch, wenn irgendwann der See Genezareth kommt, dann habt ihr Hintergrundwissen, die niemand braucht, aber ja. Also, es ist der tiefstgelegene Süßwassersee der Erde. Er liegt 212 Meter unter dem Meeresspiegel. Also müsst ihr euch vorstellen, es gibt Seen unter dem Meeresspiegel, und das ist der See Genezareth und er ist der größte. Er ist etwa zweimal so groß wie der Zürichsee, also 166 Quadratkilometer. Und unten dran haben wir ja das Tote Meer, und das Tote Meer ist größer als der See Genezareth und ist das größte Gewässer, aber ist natürlich ein Salzwasser. Also das Tote Meer ist 430 Meter unter dem Meer, also fast ja, nochmal doppelt so viel Meter unter dem Meer, aber die zwei zusammen sind die tiefstgelegenen stehenden Gewässer der Erde, relativ nah beieinander. Aber eben, See Genezareth, Süßwasser. Er ist ein sehr fischreicher See. Eben, die schon da waren, die wissen es wahrscheinlich. Also, ich habe das nur gelesen, ich hätte eigentlich euch fragen können. Wenn ihr mehr wissen wollt, fragt Ursula und Markus oder geht nach Israel im nächsten Frühling. Sehr fischreich, und es hat Berge drumherum, und darum kann es da ganz hohe Wellen haben, weil der Temperaturunterschied der Oberfläche des Wassers und der Berge da irgendwie meteorologisch irgendwas bewirkt, wie auch immer. Aber wir lesen das natürlich auch in der Geschichte von Jesus, dass da teilweise wirklich hohe Wellen waren. Ja, dann, das ist so zur Geografie, dann möchte ich euch erzählen, wo wir uns zeitlich befinden im Leben von Jesus. Jesus war schon einige Zeit unterwegs, hat mit den Jüngern schon etliches erlebt, hat ihnen etliches beigebracht. Da waren Heilungen, da waren Fernheilungen sogar, Befreiungen von Dämonen. Die Bergpredigt ist auch schon hinter uns. Es gab schon Totenauferweckungen, Sturmstillung eben auf dem See. Also die haben schon etliches erlebt mit Jesus zusammen. Jesus war in Nazareth unterwegs, in seiner Heimatstadt, ist dort nicht wirklich gut angekommen, wurde abgelehnt und ist dann wieder weg von dort. Und daraufhin hat Jesus seine Jünger dann auf einen Mission Trip geschickt. Oder ein Training oder Outreach oder wie man das heute nennen will. Und hat ihnen den Auftrag gegeben, dass sie vom Kommen des Reiches Gottes erzählen sollen. Und hat ihnen die Vollmacht gegeben, Dämonen auszutreiben. Und hat gesagt, so, jetzt geht mal, wendet mal an, was ihr gelernt habt. Das ist so, ja, didaktisch auch wirklich sinnvoll. Wer nicht weiß, was mein Beruf ist, wird es vielleicht irgendwann rausfinden im Laufe des Morgens. Kann nicht aus meiner Haut, ist einfach so. Genau, also, praktische Anwendung des Gelernten. So. Und sie sollen einfach zu zweit unterwegs gehen, sie sollen nichts mitnehmen mit den Sandalen, also keine Gummistiefel oder irgendwas, mit den Sandalen steht da. Also die Jünger sollten ohne irgendeine Sicherheit, auch kein Geld in der Tasche oder irgendwas, unterwegs gehen und einfach mal anwenden, was sie gelernt haben. Also, Jesus hat ihnen beigebracht, die Jünger sind weg. Jetzt in der Zwischenzeit, so wie ich das verstanden habe im Ablauf, wird Johannes der Täufer enthauptet. Johannes der Täufer, der Cousin von Jesus. Und ich gehe davon aus, dass Jesus es mitgekriegt hat. Und dann, nach dem Ganzen, kommen die Jünger zurück und treffen sich wieder mit Jesus zusammen. So, hier haben wir Jesus und seine Jünger und die sind voller Freude, was sie alles erlebt haben. Die wollen Jesus erzählen, was da alles passiert ist. Und Jesus sagt, hey, komm, ja, suchen wir uns ein stilles Örtchen, erzählt mal. Wir nehmen uns ein bisschen Zeit zusammen. Jetzt wart ihr weg, komm, Gemeinschaft ist wichtig. Lasst uns irgendwo zusammensetzen, ein bisschen was essen und dann erzählt ihr mir. So, da sind wir jetzt. See Genezareth, Jesus mit seinen Jüngern, die zurückkommen vom Mission Trip. Und jetzt machen wir einen kleinen Sprung an einen anderen Ort, ziemlich in der Nähe, auch am See Genezareth, ist ein kleiner Junge. Und der kleine Junge, der hat mitgekriegt, dass da irgendwas los ist, dass da irgendjemand unterwegs ist und dass alle Leute da hingehen und hören, was da passiert und sehen, was da passiert. Es gibt nicht viel Unterhaltung zur damaligen Zeit. Also, darum der kleine Junge, der findet, boah, ich will auch hin und meine Freunde gehen dahin. Und er geht zu seiner Mama und sagt, Mama, komm, da ist was los, komm, lass uns hingehen, ich will da auch hingehen. Und die Mama, die sagt, ja, also, ich habe keine Zeit, ich kann jetzt nicht mit dir dahin gehen. Ich muss noch haushalten und ich muss noch Wäsche waschen und sowieso das ganze Haus putzen. Und ich habe noch viel zu tun. Ich kann jetzt nicht mitgehen. Aber ich möchte so gerne, kann ich nicht, Mami, komm. Aber der Papi vielleicht. Oh nein, der Papi, der muss arbeiten. Nein, der hat jetzt keine Zeit, mit dir irgendwo hinzukommen. Nein, tut mir leid, mein Junge, du musst jetzt einfach warten, bis wir soweit sind. Wir gehen dann vielleicht zusammen, wenn wir Zeit haben, aber jetzt ist gerade noch nicht gut. Aber Mami, komm, die Nachbarn gehen auch, kann ich nicht mit den Nachbarn mitgehen? Ich weiß nicht, die Kinder haben, es kann relativ ermüdend sein, wenn Kinder etwas wollen und sie sind relativ kreativ, wenn es darum geht, das zu kriegen, was sie wollen. Komm, ich kann doch mit der Nachbarin mitgehen und so weiter, die hat ja auch Kinder und meine Freunde, bla bla bla. Und die Mutter hat sich erweichen lassen, hat gesagt, okay, dann geh doch, also, dann bin ich vielleicht mit dem Haushalt auch ein bisschen schneller, mit Kindern Haushalt machen geht nicht immer so schnell, wie man es wenn alleine macht, und die Mama hat gesagt, okay, also komm, wir machen es so, du kannst mit den Nachbarn mitgehen, aber du nimmst schon mal was zu essen mit, und wir kommen dann auch, und dann können wir dann zusammen picknicken, und die Mama hat ihm was eingepackt, und jetzt habe ich eben meinen Rucksack vergessen, aber ich habe gedacht, es hat schon Leute mit Rucksäcken da. Beat, du hockst ein bisschen weit hinten. Beat, kann ich deinen Rucksack ausleihen? Genau. Ich habe gewusst, mindestens der Beat hat einen Rucksack dabei. Also, danke vielmals. Also, und die Mami hat dem Jungen was zu essen eingepackt. Und der Junge fand das eigentlich überhaupt nicht so lustig. Oder ich meine, jetzt will er gehen, jetzt muss er da noch. Der ist schon echt schwer. Und da hat sie ihm da einen Lunch eingepackt, nicht nur für den Jungen, sondern für die ganze Familie, wenn dann der Papa und die Mama auch noch kommen, dass wir sicher was zu essen haben. Und der Junge fand, ja, eigentlich ist es mir jetzt da, das Essen auch noch mitschleichen. Aber wenigstens habe ich mein Ziel erreicht. Also, dann darf er gehen. Aber den Rucksack da, ist schon schwer. He? Sie hat, Mamas meinen es meistens gut, wenn es um Essen geht. Wenn ich meinen Kindern was mitgebe für auf die Schulreise, dann sind es meistens die Hälfte wieder mit nach Hause. Also die Pommeschips sind schon weg, aber das Sandwich und die Apfel und dieses Rüebli, die kommen dann wieder mit nach Hause. Also Mamas meinen es gut und sie packt ihm da einiges ein. Und es ist schon schwer, also wirklich eben, was auch immer der Beat da eingepackt hat. Aber er geht und er hat Freude, dass er gehen darf. He? Alles klar. Gut. Und die Mami sagt, ja, okay, wir kommen dann nach und wir finden dich ja dann schon und dann essen wir dann zusammen, wie auch immer. Gut, ich denke, ihr wisst, worum es geht. Es geht um die Speisung der 5000, eine Geschichte, die hoffentlich alle kennen. Ich denke, auch wenn man nicht irgendwie in einer Gemeinde ist, kennt man die Geschichte. Und ich möchte mit euch aus zwei verschiedenen Evangelien lesen, wie die Geschichte da abgegangen ist. Der erste Teil lesen wir im Markus und den zweiten dann im Johannes. Markus 6, 30 bis 37. Und die Apostel kamen, bei Jesus zusammen und verkündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen: Geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig, denn es waren viele, die kamen und gingen, und sie hatten nicht genug Zeit zum Essen. Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein. Und man sah sie wegfahren, und viele hörten es und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge, und sie jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Und er fing eine lange Predigt an. Da nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Die Stätte ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich etwas zu essen kaufen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen? Und sie sprachen: Sollen wir denn hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Das ist der Philippus, der das sagt. Und wir könnten da schon in Markus noch weiterlesen, aber mein kleiner Held taucht eben nur in Johannes auf. Darum wechseln wir jetzt zu Johannes. Genau. Das ist in Johannes 6, ab Vers 7. Philippus antwortete ihm, eben das haben wir schon gehört, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte, gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Das ist aus der Luther-Übersetzung. Ja, also, ich schaue, dass ich 3 Fragen habe. Ich wusste relativ schnell, dass ich mich für diese Geschichte entscheiden möchte. Es geht um viele Leute und viel Essen, und das habe ich natürlich mega gerne. Und ich möchte mit euch gerne die Geschichte aus der Perspektive von verschiedenen Leuten ein bisschen genauer anschauen. Und vielleicht findest du dich wieder in der einen oder anderen Person. Und ja, ich freue mich, wenn du das mitnehmen kannst. Die Geschichte kommt in allen 4 Evangelien vor. Und das ist schon etwas Außergewöhnliches. Wir lesen schon andere Sachen auch in 4 Evangelien, aber das meiste ist dann in der letzten Woche von Jesus, in der letzten Lebenswoche sind so diese Sachen. Und dass jetzt so ein Wunder in allen 4 Evangelien vorkommt, ist schon relativ außergewöhnlich. Und dieser kleine Junge, eben mein Held, der da ist und mit seinem Rucksack den ganzen Tag rumläuft mit diesen Gerstenbroten, wenn man hier 5 Brote reinpackt und 2 Fische, ich finde schon, das ist dann relativ happig, he? Der da rumläuft und schlussendlich dann einfach gibt, was er hat, begleitet mich schon einige Zeit. Und das ist so eine Frage, die ich mir immer und immer wieder stelle. Ja, was habe ich zu geben? Gebe ich das und beurteile ich nicht, was man daraus machen kann, sondern überlasse ich Jesus das und gebe einfach, was ich habe. Und wenn ich mir das so überlege, ist eigentlich nicht überraschend, dass da ein Junge ist, der diese Brote und Fische gibt, weil ich nehme an, wenn das ein Erwachsener gewesen wäre, dann hätte der sich so viele Gedanken gemacht, die ihn abgehalten hätten davon, das zu geben, dass schlussendlich wir die Geschichte hier beenden könnten. Ich zeige euch mal mögliche Gedanken, die einem da durch den Kopf gehen könnten. 5 Brote, 2 Fische. Das reicht ja sowieso nie für alle. Und stell dir vor, ich gehe und bringe das. Ist ja voll peinlich, wenn ich da mit diesem Rucksack daherkomme und sage, ich habe was zu essen für euch. Was denken die denn nur von mir, wenn ich das gebe? Boah. Selber schuld. Hätten ja selber überlegen können. Ich habe jetzt jedenfalls was, oder? Also wenn ich das jetzt schon den ganzen Tag mit mir rumschleppe, warum soll ich das jetzt teilen und andere davon profitieren lassen? Und wenn ich jetzt was gebe, was bleibt dann für mich? Sowieso, der Fisch den ganzen Tag rumgeschleppt. Ich glaube, der stinkt schon ein bisschen. Das ist mir peinlich. Das gebe ich nicht. Nein. Das, was ich zu geben habe, ist schon über dem Limit. Nein. Aber der Junge hat so ein kindliches Vertrauen. Vielleicht ist es auch Naivität, ich weiß es nicht. Und denkt sich einfach, hey, ich gebe, was ich habe. Und den Rest überlasse ich Jesus. Ich finde, er geht ein Risiko ein, aber eben, Kinder überlegen nicht so viel. Er geht ein Risiko ein, aber auch 2000 Jahre später ist er für mich immer noch eine Inspiration. Eine Frage, die ich mir wirklich stelle, hey, was habe ich zu geben? Gebe ich es und mache ich mir nicht so viele Gedanken darüber, was man daraus machen kann? Ja, und auch wenn er nicht Lust hatte, das den ganzen Tag rumzuschleppen, irgendwas Gutes hat es dann doch noch. Und was Marc letzte Woche auch gesagt hat, ist mir ein bisschen noch nachgegangen. Gottes Reich ist ganz einfach. Es ist ganz einfach. Ich kann einfach das, was ich habe, geben. Und das möchte ich dir als Allerwichtigstes mitgeben. Hey, überleg, was habe ich zu geben? Es kann ganz, ganz etwas Einfaches sein. Gesundheit. So, würde ich gerne noch weitere Perspektiven angucken mit euch. Und da haben wir zum Beispiel die Eltern des Jungen. Wir wissen nicht, ob sie dabei waren, ob sie nicht dabei waren. Wir lesen nichts von denen. Es war aber ein kleiner Junge, also der war irgendwie alleine unterwegs. Jetzt waren sie da. In meiner Geschichte sind sie zu beschäftigt, um zu kommen. Kommen dann später. Ob sie noch nachgekommen sind, keine Ahnung. Vielleicht haben sie verpasst, was passiert ist. Vielleicht ist der Junge dann total begeistert nach Hause gegangen und hat gesagt, Mami, Mami, zum Glück hast du mir diese Sachen mitgegeben. Sie hat mich zwar angeschissen, das alles rumzuschleichen. Zum Glück hast du mir das mitgegeben. Weißt du, was passiert ist? Und dann hat er das erzählt und die Mutter sagt, aha, okay. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, schöne Geschichte, Kinder erzählen viel, wenn der Tag lang ist. Was auch immer. Vielleicht ist er nach Hause gegangen und die Mutter sagt, das ist ja unglaublich. Ach, so schade, war ich nicht dabei, habe ich das nicht erlebt. Die Frage, die ich dir da weitergeben will, ist, bin ich dabei, wenn Reich Gottes passiert? Und ich habe eine Bibelstelle dazu in Lukas 17, 20. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da, denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es ist nicht angekündigt worden in allen Social Medias, hey, ihr müsst da hingehen, da wird wirklich was passieren. Da wird ein Wundergottesdienst passieren und ihr werdet sehen, was da passiert. Das ist unglaublich. Nein, wurde nicht angekündigt. Jesus war unterwegs, die Menschen sind da hingegangen und mit dem, was der Junge gegeben hat, hat Jesus etwas Riesiges gemacht. Und die, die dabei waren, die konnten es erleben. Die konnten Teil davon sein. Und die anderen haben es vielleicht gehört oder nicht mal gehört, ob sie es geglaubt haben, wie auch immer. Bin ich dabei, wenn Reich Gottes passiert? Will ich dabei sein? Habe ich meine Sensoren offen? Das Reich Gottes ist hier mitten unter uns. Und wenn wir miteinander zusammen sind, ist Gott unter uns. Schauen wir, dass wir doch Reich Gottes leben und bauen können. Es hat mal jemand gesagt, unsere Aufgabe ist nicht, die Menschen in den Himmel zu bringen. Unsere Aufgabe ist, den Himmel zu den Menschen zu bringen. Und es ist mir wirklich hat sich so festgesetzt in meinem Kopf. Und ich wünsche mir das, dass ich einfach jeden Tag irgendwo ein bisschen Himmel für die Menschen bringen kann. Das kann einfach sein, der Frau an der Kasse ein Lächeln zaubern, weil ich ihr den Namen sage. Die ins Frauen-Bible-Study kommen Dienstagmorgen. Ihr wisst, ich versuche immer, den Namen zu lesen von den Leuten, die an der Kasse sitzen, obwohl ich mache relativ viel Subito-Go in letzter Zeit. Ich muss wieder aufhören mit dem. Genau. Nein, wenn ich sehe, wenn jemand einen Namen hat, versuche ich, den Namen zu sagen. Und es ist etwas ganz, ganz Kleines. Aber ich sage euch, es macht so einen Unterschied. Die eine sagt, oh, kennen wir uns? Hast gar nicht gewusst? Sag ich, nein. Nein, kenne sie nicht, aber ich habe ihren Namen gelesen. Oder ja, manchmal kann man die Namen nicht so gut lesen und geschweige denn aussprechen. Aber weißt du was? Ich probiere es dann einfach irgendwie und wenn es falsch ist, macht es nicht. Aber ich hatte ganz eine kurze Begegnung und ich konnte einer Person sagen, hey, ich sehe dich. Dein Name ist mir so viel wert, dass ich es in Kauf nehme, ihn falsch auszusprechen. Und ich habe eine kurze Begegnung mit der Person. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Himmel auf die Erde bringen. Wer macht das sonst? Das ist ein bisschen peinlich, wie den stinkenden Fisch geben, aber es macht einen Unterschied. Wer mir in dieser Geschichte eigentlich am meisten leid tut, sind die Jünger. Das sind arme Scheiben. Die sind jetzt unterwegs gewesen, die längste Zeit. Zu Fuß, in den Dörfern, mussten da praktische Anwendung machen des Gehörten. Und jetzt geht es eigentlich um eine Reflexion zusammen mit Jesus, oder? Rückblickende Gedanken, was habe ich gelernt, was würde ich das nächste Mal anders machen? Die Ausbildungen gemacht haben und Arbeiten schreiben, ich glaube, schon immer noch so, oder? Dass man das so machen muss. Okay, gut. Ich bereite meine Schüler auch ein bisschen auf das vor, dass das dann wieder kommt. Müsst mir sagen, wenn das nicht mehr kommt. Also, es ist ja gut, wenn man ein bisschen sich Gedanken macht über alles. Und da wäre jetzt das dran gewesen. Und eigentlich hätten sie es schon zugute gehabt, jetzt ein bisschen mit Jesus alleine zu sein. Das haben sie sich verdient. Einsatz geben, dienen, zu den Menschen gehen und vom Reich Gottes erzählen. Und sie wollen gerne, gerne mit Jesus zusammen sein und ihnen erzählen. Sie sind müde. Sie haben Hunger, sie haben nicht mal Zeit gehabt, selber zu essen, haben wir gelesen in der einen Textstelle. Und sie wollen einfach jetzt wieder zurück mit Jesus das ein bisschen austauschen. Würde ich schon gerne wieder sehen, wo ich bin. Genau. Sie wollen mit Jesus alleine sein. Sie möchten gerne ihre Erlebnisse erzählen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder der andere gedacht hat, ich brauche jetzt einfach ein bisschen Zeit für mich. Ich muss jetzt einfach ein bisschen auftanken. Aber Jesus fordert sie auf zu dienen. Die Textstelle in Johannes, die ich euch gelesen habe, da lesen wir, dass Jesus verteilt hat. In den anderen drei Evangelien lesen wir, dass Jesus die Jünger aufgefordert hat, hey kommt und jetzt verteilt ihr dieses Essen. Und ich habe selber Hunger, jetzt muss ich denen alle noch Essen geben und das sind so viele und so weiter. Also 1000 Gedanken und eigentlich ist man völlig auf der Wecke und mag nicht mehr und muss jetzt da noch 5000 Leute verköstigen. Ich meine, ja, ich finde schon 100 und 120 Leute verköstigen schon eine Challenge. Wie machst du dann das? 50-fache? Wie auch immer, genau. Die haben nicht mit diesem Koch hier zu kämpfen gehabt, wie wir da manchmal, hä? Also, und da schon die Frage, hey, lasse ich mich herausfordern? Lasse ich mich herausfordern, egal wie es mir geht, den anderen zu dienen? Einfach mal auf die anderen zu gucken und nicht auf mich und meine Bedürfnisse. Dazu ist mir Matthäus 9,37 in den Sinn gekommen, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, die Ernte ist groß und es hat wenige Arbeiter. Und auch da geht es für mich wieder darum, bin ich Teil davon, wenn Reich Gottes passiert? Lasse ich mich herausfordern? Gucke ich weg von mir auf Leute, die etwas noch nötiger haben als ich? Ja, sie hatte eigentlich einen Plan. Sie haben schon gedacht, jetzt freue ich mich darauf, ein bisschen mit Jesus allein zu sein. Was passiert, wenn meine Pläne durchkreuzt werden? Ich habe gerne einen Plan. Und wenn der Plan ist, zum Beispiel auch, jetzt ist Andi rausgegangen, auch wenn der Plan ist, wir machen nichts, wenn das der Plan ist, ist gut. Aber wenn wir keinen Plan haben und nichts machen, dann ja, nicht alle funktionieren so wie ich, aber ich habe gerne einen Plan. Und dann habe ich Mühe manchmal, wenn der Plan durchkreuzt wird. Nein, also jetzt wollte ich einfach mal schnell posten und dann wollte ich nicht mehr mit jemandem schnurren oder irgendetwas. Und dann verstecke ich mich hinter den Regalen, wenn ich jemanden kenne. Nein, mache ich nicht mehr unterdessen. Aber habe ich gemacht früher, gebe ich zu, genau. Wenn ich einen Plan habe, schnell was kaufen und nachher will ich nicht noch mit allen schwatzen, wie auch immer. Unterdessen versuche ich mir ein bisschen mehr Zeit zu nehmen und habe coole Begegnungen in der Migros-Schöftland. Also wenn jemand mal schwatzen will, vielleicht bin ich da anzutreffen. Obwohl der Gob ist jetzt groß am Ausbauen. Ich weiß nicht, ob ich dann vielleicht lieber in den Gob gehe. Weiß noch nicht. Ja. Was passiert, wenn meine Pläne durchkreuzt werden und plötzlich eigentlich Reich Gottes kommen würde? Merke ich es? Bin ich offen? Bin ich bereit, meine Pläne zu ändern? Der Philippus? Ah, nein, wisst ihr was? Genau, das habe ich nämlich noch reingemacht. Gestern ist mir das in den Sinn gekommen. Hey, am Schluss haben sie 12 Körbe voll Essen übrig gehabt. Und eigentlich reicht das für jeden Jünger, einen ganzen Korb voll Essen. Und da ist mir das von vor 2 Wochen wieder in den Sinn gekommen mit dem Talent. Und die, die gut gewirtschaftet haben, haben nachher die Herrschaft über Städte bekommen. So viel mehr bekommen, sind Multiplikatoren gewesen. Und die Jünger, die sich darauf eingelassen haben, und wir lesen nicht, dass einer gesagt hat, nein, ich mache nicht mit, ist kein Schweizer darunter gewesen. Wir machen nicht mit, kennt ihr vielleicht. Sonst könnt ihr mich nachher fragen, erzähle ich euch, was das ist. Genau, haben alle mitgemacht, haben alle verteilt und am Schluss hatte jeder einen ganzen Korb voll Futter, den er nach Hause nehmen konnte oder keine Ahnung. Mir ist nicht, ob die Jünger das gekriegt haben, aber mir ist plötzlich aufgefallen, 12 Körbe. Für jeden Jünger einen Korb voll hätte das gereicht. Und sie haben einfach nur verteilt. Und am Schluss sind sie so beschenkt geworden. Genau. Und da eine Bibelstelle dazu in Lukas 6, 38. Gebt, so wird euch gegeben. Also zuerst die Bereitschaft. Zu dienen, zu geben, zu investieren. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Möchte ich euch noch schnell 2 Jünger ein bisschen zeigen. Werden 2 Jünger erwähnt in dieser Geschichte, der Philippus und der Andreas. Und der Philippus ist auch ein bisschen ein Armer. Wenn ich schon Mitleid mit den Jüngern habe, mit dem Philippus habe ich fast ein bisschen, ja, noch ein bisschen mehr Mitleid, weil es heißt da, der wird auf die Probe gestellt. Und das ist ja schon ein bisschen fies, oder? Jetzt ist er die ganze Zeit unterwegs gewesen, hat da geholfen und gemacht und gepredigt und Wunder gemacht, blablabla, kommt zurück und die Körbe sind noch nicht voll, das ist noch nicht, das ist erst dann später gewesen. Und jetzt ist da Hunger und der Philippus sagt, ja, pff, was denkst du, Jesus? Sollen wir für 200 Denare irgendwie Essen kaufen? Es reicht ja nicht, niemals reicht das. Und wir lesen, dass Jesus mit dem Philippus geredet hat und ihn ein bisschen herausgefordert hat. Er hat ihn auf die Probe gestellt, er hat ihn ein bisschen herausgefordert und ja, vielleicht hätte es einen anderen Zeitpunkt gegeben, ihn herauszufordern, wenn er ein bisschen ausgeruht ist und schön stille Zeit gemacht hat und so, dann ist er vielleicht gewappnet für irgendwelche Herausforderungen oder Prüfungen. Aber zu der Zeit, ja, war es wirklich gerade ein bisschen heftig. Der Philippus wird auf die Probe gestellt und ich finde, ich habe es halt nicht so gerne. Ich finde es ein bisschen unfair, wenn ich das Jesus so unterschieben kann. Er ist auch ein bisschen zynisch, aber weiß Gefühl, leid auf Frau. Mir kommt ein bisschen so rüber. Oder ungläubig. Oder ist er einfach realistisch? Ich meine, ist die wirklich wahr? Vielleicht nicht. 200 Denare, ich habe ein bisschen nachgeforscht, oder wir haben es auch schon gehört letzte Woche, wo es um das Öl geht. 1 Denar ist 1 Tageslohn. Also 200 Tageslöhne. Das sind etwa 10 Monatslöhne, oder? Also jetzt kannst du überlegen, wie viel du verdienst im Monat, mal 10, und das würde es kosten, mal einfach die Leute mit Brot zu verköstigen. Man könnte von 200 Denaren etwa 1600 Kilo Brot kaufen, habe ich irgendwo gelesen. Und von den Fischen steht noch nichts, ich weiß nicht, die Fische waren wahrscheinlich ein bisschen günstiger damals am See Genezareth, weil die hatten viele. In der Schweiz ist, finde ich, den Fisch relativ teuer, außer du kaufst da irgendeinen synthetischen, weiß ich nicht was. Egal. 10 Monatslöhne. Und es reicht im Fall nur, dass jeder ein Häppchen hat. Und zum ungläubigen oder zynischen, auf die Probe gestellten Philippus ist mir der Jakobus in den Sinn gekommen, wo es heißt, dass wir uns freuen sollen, wenn wir auf die Probe oder versucht werden oder was auch immer. Und den halte ich mir schon einfach gerne immer wieder vor Augen. Ich hätte gerne so ein Fidiralala-Leben, so ein ja, wie sagt man dem? Hollywood oder im Märchen, und wenn sie nicht gestorben sind, sind sie glücklich. Ich habe immer das Gefühl, das kommt dann irgendwann. Das wäre doch schon schön, mal einen Tag lang oder was auch immer. Keine Herausforderungen, aber ja, da habe ich irgendwie das falsche Leben gewählt. Wir werden es dann schon mal schön haben im Himmel, aber auf dieser Erde werden wir einfach auf die Probe gestellt. Wir werden herausgefordert. Jeder Tag bringt seine Last, oder heißt es auch irgendwo. Also es ist gar nicht fies, wenn ich auf die Probe gestellt werde. Weil wenn wir weiterlesen, wenn unser Glaube auf die Probe gestellt wird, wissen wir, dass er zu Standhaftigkeit führt. Und die Standhaftigkeit soll zum Tun des Rechten und Guten führen, damit ihr in jeder Hinsicht untadelig seid und euch zur Vollkommenheit nichts mehr fehlt. Und das möchte ich eigentlich schon. Ich möchte wirklich eine standhafte Frau werden. Ich werde aber nicht standhaft, wenn ich nicht auf die Probe gestellt werde. Und darum, ja, bin ich ein bisschen weggekommen davon, dass das fies ist von Jesus, dass er den Philippus auf die Probe gestellt hat. Er hat es ihm zugetraut. Er hat es ihm zugetraut, dass er das schafft, und er darf da in der Geschichte namentlich erwähnt werden. Dann haben wir noch den Andreas, der erwähnt wird. Nur in einem der vier Evangelien, aber da eben in der Johannesstelle. Der Andreas, der den Jungen mit dem Essen bringt. Ja, da muss man auch zuerst den finden, den Jungen, in diesen 5000 Männern, und dann sind die Kinder und die Frauen noch nicht dabei. Der hat das irgendwie mitgekriegt, dass der da mit dem orangen Rucksack rumläuft. Gesagt, hey, du bist dabei, was ist denn da, was ist los? Und hat das gesehen. Natürlich zweifelt er dann auch, ob das wirklich reicht. Es ist ja menschlich, oder? Aber für mich ist der Andreas einer, der das Potenzial sieht, da steckt, das in diesem orangen Rucksack drin steckt. Der sieht das Potenzial und er hilft diesem Jungen, dieses Potenzial auch wirklich einzusetzen. Da ist ein Junge, der hat etwas. Und eigentlich finde ich schon auch noch ein bisschen mutig, auch wenn er dann noch zweifelt, ob es wirklich passiert oder was Jesus damit macht. Aber es ist mutig zu sagen, da ist ein Kleiner. Komm, der hat was. Aber trotzdem rechnet er so ein bisschen ein. Glaube ich, dass Jesus aus wenig etwas Großes machen kann? Und bin ich jemand, das habe ich jetzt hier nicht drauf, aber bin ich jemand, der das Potenzial in anderen sieht? Der sieht, hey, da ist was. Komm, wir gucken, was Jesus aus dem machen kann. Und wenn wir einander da ermutigen und einander helfen, Potenzial zu sehen, Potenzial einzusetzen, können wir wirklich einen Unterschied machen. Der Andreas hat mit dem Jungen zusammen einen Unterschied gemacht in dieser Situation drin. Alle sind satt nach Hause gegangen. Und dann kommt noch natürlich die Hauptperson in der ganzen Geschichte: Jesus. Und wenn ich mir die Situation von Jesus ein bisschen vor Augen führe, schon auch nicht einfach. Nicht einfach, wo er drin steckt. Der Jesus, der hat gerade einen wirklich großen Verlust erlitten. Der Johannes, sein Cousin, ist geköpft worden. Also und unter Umständen einfach wirklich katastrophal. Als Geburtstagsgeschenk oder Tanzgeschenk, nein, Tanzlohn für eine junge Frau, wirklich schlimm. Er sieht die Bedürfnisse der Jünger, er sieht, hey, die haben Hunger, die sind müde, die wollen jetzt erzählen, und es würde ihnen gut tun, wenn wir da ein bisschen Zeit miteinander hätten. Und er hatte auch den Plan, mit seinen Jüngern allein zu sein, damit sie ausruhen und etwas essen können. Aber die Menschen laufen ihm nach, und er hat da die Bedürfnisse der Menschen auch, er sieht die Bedürfnisse der Menschen. Er hätte sie nach Hause schicken können, er hätte sagen können, hey, tut mir leid, jetzt müssen wir wirklich mal schnell ein bisschen Zeit miteinander haben, kommt doch morgen wieder. Er hätte sie vertrösten können, aber er hat es nicht gemacht. Da habe ich mich auch gefragt, warum hat er das nicht gemacht? Vielleicht hat er gespürt, dass jetzt der Moment ist für dieses Reich Gottes, dass jetzt die Herzen offen sind, und wenn du die Leute wegschickst, sag, komm morgen wieder. Manchmal sind so diese Herzenstüren nicht immer gleich offen. Und er hat das gespürt. Und das ist etwas, das ich mir wirklich auch wünsche, dass ich mehr und mehr lernen kann zu spüren, wann ist so ein Jesus-Moment? Wann ist so ein Reich Gottes-Moment? Und nicht sagen, oh, tut mir leid, ja, jetzt muss ich wirklich putzen, Wäsche machen, zum Zahnarzt gehen, was auch immer. Und er hat Mitleid mit den Menschen. Er hat Mitleid mit den Menschen und er nimmt sich ihre Bedürfnisse an, er lehrt sie und er lehrt sie lange. Ja, er macht eine lange, lange Predigt. Ich hätte einen guten Zwischenweg gefunden in dieser Situation. Ich hätte gesagt, okay, also wahrscheinlich spüre ich, dass da die Herzen offen sind. Ich segne sie einfach, mache einen kurzen Input und dann schicke ich sie nach Hause. Und dann kann ich mit den Jüngern Zeit verbringen. Offensichtlich war es nicht das. Er hat sie lange gelehrt. Und manchmal, ich kann mir vorstellen, ja, lange gelehrt werden ist manchmal eine Herausforderung, dass das hingehauen hat, dass die Leute so lange zugehört haben. Es muss wirklich mega, mega spannend gewesen sein, was Jesus erzählt hat. Also, kein kurzer Input, kein Segen. Er hat sie lange gelehrt und hat ihnen geistliche Nahrung gegeben. Er hat ihnen geistliche Nahrung gegeben und da ja, mit ihnen zusammen über das Reich Gottes geredet. Nachher, als der Junge zu ihm gekommen ist, hat er das, was der Junge bringt, genommen. Er hat diese Brote, diesen Fisch genommen. Und das macht Jesus. Das, was du ihm gibst, das nimmt er. Das nimmt er und er macht etwas daraus. Und was ich so spannend fand in der ganzen Geschichte drin, da auch noch, Jesus dankt für das, was er hat. Er hat diese Brote, diesen Fisch und er dankt dafür. Und er sagt nicht, was er denkt, was Gott jetzt daraus machen müsste. Ich habe meistens die Idee, dass ich schon weiß, was jetzt da passieren soll. So, ich meine, er hätte auch gesagt, danke für das und jetzt auf einen Schlag macht, dass alle satt sind und müde und nach Hause gehen oder was auch immer. Er hat keine Erwartung, er äußert keine Erwartung an Gott. Er dankt einfach für das, was da ist, für das, was er hat. Und er sorgt sich zum einen für die Nahrung, für die Seele, für die Menschen und auch für die Bauchnahrung, habe ich es genannt. Er ist ganzheitlich für diese Menschen da. Er sagt nicht einfach, also gut, jetzt habt ihr ja gehört, was ich zu sagen habe, geht nach Hause, guckt selber. Und wir lesen da auch noch im Johannes, dass anhand der Reaktion der Menschen er auch weiß, dass jetzt seine Zeit langsam gekommen ist. Und er geht nachher weg, ganz alleine, um Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. Also er merkt da, jetzt brauche ich Gemeinschaft mit dem Vater, ich brauche wirklich auch wieder das zur Ruhe kommen und mit meinem Vater zusammen sein. Was die Jünger da machen, wissen wir nicht. Ja, Jesus stellt seine Bedürfnisse und die Bedürfnisse der Jünger hinten an, weil die Menschen noch viel bedürftiger sind. Und ich glaube, wir haben viele Bedürfnisse schon gestillt. Bin ich bereit, wegzugucken und ja, auch andere Bedürfnisse zu sehen und zu stillen? Ich habe letzte Woche eine Frau kennengelernt, auf eine ganz interessante Art und Weise und habe gemerkt, hey, da in unserer Nachbarschaft wohnen Leute, ich habe keine Ahnung, was für Schicksale die haben, was für Leben die haben. Und ich habe eine Frage gestellt und sie hat mir so viel erzählt von dem. Und ich habe gedacht, ja, das siehst du den Menschen nicht an. Siehst du den Menschen nicht an? Sie hätte nicht erzählen müssen. Ich habe die Frage jetzt schon ein bisschen so gestellt, dass sie einfach so hätte sagen können, ja oder nein oder so. Aber sie wollte erzählen. Nehme ich mir die Zeit? Nehme ich mir die Zeit, hinzusitzen und den Menschen zuzuhören, mich auf sie einzulassen? Oder bin ich einfach, jetzt muss ich noch in die Church und ich muss noch das vorbereiten und so weiter. Und das sind jetzt meine Pläne, meine Bedürfnisse. Was Jesus dann gemacht hat, ganz praktisch, wenn es um Essen, Ausgabe und so geht, das hat mich natürlich auch interessiert, wie der Jesus das macht. Er hat dann gesagt, sie sollen sich hinsetzen. Er hat gemerkt, oh, es wäre gut, wenn die irgendwie sitzen würden. Ich habe mich dann gefragt, sind die ganze Zeit gestanden, währenddem Jesus sie lange gelehrt hat? Ich weiß es nicht. Aber er hat gesagt, sie sollen sich hinsetzen. In einem Evangelium sagt er sogar, wie viele, zu was für Gruppen sie sich hinsetzen sollen, ins Gras. Also, schön bequem, schön gemütlich. Ich hätte natürlich, wenn ich da organisiert hätte und da den Rucksack gehabt hätte mit diesen Broten und dem Fisch, was hätte ich gemacht? Ich hätte eine Fassstraße gemacht, oder? Alle sollen kommen und dann kann ich einfach hier stehen und geben und die Jünger können sich ein bisschen ausruhen und dann haben wir da, ja, das geht doch gut, oder? Alles rausgeben, machen wir ja da manchmal auch. Jetzt unterdessen setzen wir uns auch hin in kleinen Gruppen, das hat sich auch ein bisschen geändert. So wie Jesus es gemacht hat, können die Menschen sich hinsetzen. Es gibt ein bisschen Ruhe in die ganze Gruppe. Und die Jünger kommen jetzt hier wieder zum Zug. Die Jünger müssen oder dürfen die Menschen bedienen. Die, die nah bei Jesus unterwegs waren, die von ihm schon viel gelernt haben, gehen jetzt zu den Menschen, die noch bedürftiger sind als sie. Und was musst du machen, wenn die Leute sich da, wenn die Leute sitzen und du gibst denen Essen? Du beugst dich runter zu ihnen. Und sie haben sich runtergebeugt und den Menschen Essen ausgeteilt. Ich finde das mit den Gruppen ja wirklich eine gute Sache. Ich hätte dann wenigstens, wenn ich Gruppen gemacht hätte, gesagt, einer kann ja zu Jesus kommen und Essen holen. Das geht ja auch, oder? Einer für die ganze Gruppe. Aber Jesus hat was anderes geplant für die Jünger. Er wollte, dass die dienen und dass sie sich runterbeugen und zu den Menschen runtergehen und ihnen das Essen geben. Eine Gruppe haben wir noch. Wir haben die Menschen. Die Menschen, die da gekommen sind, die haben Jesus erleben wollen, die haben Jesus sehen wollen. Und denken überhaupt nichts. Die haben einfach eine Idee, ah, da ist was los, da ist einer unterwegs, denken nicht voraus, die leben ganz im Moment, überlegen auch nicht, soll ich noch irgendwas zu essen mitnehmen, nur die Mami vom kleinen Jungen hat was eingepackt. Und sie überlegen sich auch nicht, was hat jetzt dieser Jesus für Bedürfnisse, sondern die wollen einfach jetzt den Jesus sehen und fertig, überlegen gar nichts. Und Jesus tut dieses Wunder und sie sind dabei und sie erleben dieses Wunder. Und da habe ich mich einfach gefragt, wie nachhaltig ist das dann schlussendlich wohl gewesen für diese Menschen? Es ist eine Riesensache, wenn du da dabei bist, wie einer aus diesen Broten und dem Fisch diese Leute ernährt. Das muss gewaltig gewesen sein. Ehrlich gesagt, ich bin nicht ganz sicher, ob alle das gecheckt haben oder ob sie einfach Freude hatten, dass sie jetzt was zu essen hatten. Bei 5000 Leuten oder Männern plus Kinder und Frauen, ich glaube nicht, dass die alle mitgekriegt haben, was da abgegangen ist. Dass es Resten gab, wahrscheinlich schon. Da ist alles ein bisschen rumgelegen. Und die Jünger mussten dann aufräumen gehen, als die Leute dann weg waren. Aber ja, die Wunder sind meistens nicht besonders nachhaltig gewesen. Und am nächsten Morgen, als sie aufgewacht sind, haben sie schon wieder Hunger gehabt. Wie stille ich meinen Hunger? Wo hole ich mein Brot, mein Essen? Und wie nachhaltig ist das, was ich mit Jesus erlebe? Wie kann ich das so machen, dass meine Beziehung zu Jesus tiefer und tiefer wird? Meistens ist es nicht durch die Wunder. In Matthäus 4,4 ist noch, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Man kennt diesen Spruch, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, das kann man auch sonst in anderen Zusammenhängen geben, sagen. Einige sagen, ja, noch Wurst dazu. Nein, von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Und das Wort aus dem Munde Gottes, das ist die Bibel. Und da nehme ich mir die Zeit, nicht nur meinen Bauch zu füllen, sondern wirklich mich auch dem anderen Brot auszusetzen, mich von dem aufbauen zu lassen. Ich habe hier diese einzelnen Personen nochmal eingeblendet und einfach diese Fragen nochmal aufgeschrieben. Und vielleicht siehst du dich in der einen oder anderen Person wieder, vielleicht kommt dir irgend im Laufe der nächsten Zeit etwas wieder in den Sinn. Vielleicht kann ich dir die eine oder andere Frage mitgeben. Du musst sie gar noch nicht beantworten können. Nimm sie doch einfach mal mit und lass dich vom Heiligen Geist wieder ermahnen daran und geh dem nach, wenn plötzlich da irgend ein Bildchen dir wieder in den Sinn kommt. bin ich bereit, das zu geben, was ich habe? Und es sieht vielleicht nicht nach besonders viel aus. Es kann eine schöne Stimme sein. Und wenn jemand mit einer schönen Stimme anfängt zu singen, Joaha, dann kannst du die Menschen berühren, kannst du Himmel auf Erde bringen. Es reicht. Es kann sein, dass du mega kreativ bist, es kann sein, dass du einfach gerne Menschen hast, was auch immer, dass du gut mit Zahlen umgehen kannst. Keine Ahnung, der Herr hat dir Begabungen gegeben, hat dir Interessen gegeben, was machst du damit? Oder sagst du, boah, nein, früher mal, als ich ein Kind war, dann konnte ich schon noch gut Theater spielen, aber jetzt, nein, das ist echt peinlich. Das wäre dann der stinkende Fisch. Hol ihn hervor, gib ihn Jesus, guck mal, was er macht daraus. Bin ich dabei, wenn Reich Gottes passiert? Oder habe ich Pläne und habe ich dann irgendwann noch ein bisschen ja, den Termin mit Gott? Ich fand es wirklich mega spannend, dass das schon im Rahmen gekommen ist. Das passt genau, oder? Wann ist dieser Moment? Bin ich dann bereit, wenn meine Pläne durchkreuzt werden? Bin ich dabei? Bin ich wach? Lasse ich mich herausfordern, anderen was Gutes zu tun, wenn niemand mir etwas Gutes tut? Das ist übrigens eine Lüge, aber ja. Bin ich bereit, ein bisschen was von mir zu verschenken? Und glaube ich, dass Gott aus wenig etwas Großes machen kann? Und es heißt irgendwo, dass wir und unser Leben wie Staub sind und vorbei. Wir sind wenig, aber Gott kann etwas Großes daraus machen. Und er möchte wirklich auf dieser Erde schon große Sachen mit uns machen. Er möchte mit uns Abenteuer erleben, Geschichte schreiben. Glaube ich das? Lasse ich es zu, dass er es macht? Etwas, das ich mega schwierig finde in unserer Zeit, bin ich dankbar für das, was ich habe. Und sage ich nicht einfach, was ich noch gerne hätte, sondern einfach das, was ich habe. Ich meine, ja, ich muss gar nicht viel mehr dazu sagen. Und wie stille ich meinen Hunger? Nehme ich das Wort Gottes als mein Brot des Lebens? Ja, das war's. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen. Ich habe mich mega gefreut, das für euch vorzubereiten. Und ich glaube, wir können jetzt während dem Worship Gott auch einfach diese Fragen hinlegen und ihm eine Antwort dazu geben.